das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ja, Ihnen einen schönen Abend. Nicht die Angst vor der Unsicherheit der Welt darf uns regieren, sondern das Vertrauen in uns selbst und in unsere Werte. Es braucht offenbar einen amerikanischen Präsidenten vom rhetorischen Kaliber eines Barack Obama, um den Europäern eine solch wichtige Botschaft mitzugeben, wie er das denn heute in Hannover auch getan hat. Von Amerika aus gesehen ist es nämlich oft ziemlich unverständlich, wie sehr sich die Europäer in die Kleinteiligkeit ihrer Interessenkonflikte verstricken, statt eben das große Ganze zu sehen. Was Obama noch kann wie kein anderer, er bringt seine Mahnungen an die Europäer mit einem solch lockeren Charme an den Mann oder die Frau, dass man glauben könnte, er meint das alles vielleicht gar nicht so ernst. Das aber wäre ein gewaltiger Irrtum. Angelika Henkel aus Hannover.
Aufgepasst und einfach zu gucken. Gleich kommt eine typische Charmoffensive von Barack Obama. Zurück in die Zukunft, so heißt ja der amerikanische Film, zu dem diese Requisite gehört. Merkel scheint den Film nicht auf dem Schirm zu haben. Eine DVD von Barack für die Angela. Auch heute treten sie auf wie ein eingespieltes Ehepaar, das sich schon sehr lange kennt.
Hello, everybody.
Er stellt die Fragen, die interessiert klingen. Sie fasst gerne Ausstellungsstücke an. Man scherzt und schenkt sich öffentlich Komplimente.
Chancellor Merkel is a scientist, so she can figure this out very quickly.
Sie, die Wissenschaftlerin, er ganz galant. Es sieht aus nach großer Vertrautheit, aber man muss das große Ganze sehen. Sie kommen zwar daher wie ein Duett, das aber wird begleitet von einem riesigen Orchester. Dirigenten sind hier die politische PR und wirtschaftliche Interessen. Eine Riesenwerbung für die Produkte ist das. So wird dieses Unternehmen hinterher frohlocken. In diesem Fall eine 3D-Kamera, mit der sich Obama und Merkel bei Videokonferenzen zukünftig virtuell begegnen können. Eine schöne neue Welt nennt er das. Um die gute alte Welt geht es dann in seiner Rede. Und wie wichtig es ist, dass sich Europa und die USA gemeinsam aufstellen. Politisch und wirtschaftlich. Zum Freihandelsabkommen sagt er, wir brauchen Wohlstand, der allen hilft. Wir brauchen eine gerechte Steuerpolitik. Diejenigen, die wie ich die europäische Einheit unterstützen und den Freihandel, haben auch eine große Verantwortung, Arbeitnehmerrechte zu schützen. Eine Stunde redet er, auch über Flüchtlinge. Er lobt Merkels Rolle in Europa. Es zähle die Mitmenschlichkeit. Gerade jetzt, wo Gesellschaften drohten, auseinanderzudriften. Dabei wissen wir doch, wo so ein verdrehtes Denken hinführen kann. Zu Unterdrückung, zu Spaltung, zu Internierungslagern und zur
Shoah.
Deutschland, Europa und die USA, das bedeutet Verantwortung, Partnerschaft, auch in der Zukunft. Für seine Zeit nach der Präsidentschaft bekommt Obama ein Geschenk. Sie sagt, das wird harte Arbeit. Auch heute ein Auftritt voller eingespielter, demonstrativer Nähe. Von Mr. Yes, we can aus Amerika und Frau, wir schaffen das aus Deutschland.
Ja, das Schloss Herrenhausen von Hannover und sein Schlosspark, das ist eine der schönsten Barockanlagen Europas. Und für einen europäischen Minigipfel mit dem amerikanischen Präsidenten war das heute natürlich eine ziemlich ansehnliche Kulisse, auch wenn es zu einem allgemeinen gemeinsamen Spaziergang der Kanzlerin mit Obama und den aus Rom, Paris und London angereisten Regierungschefs offenbar nicht gereicht hat. Aber keine Sorge, Gesprächsstoff hatten die wirklich genug. Der Krieg in Syrien, der zusammengebrochene Staat Libyen, die Flüchtlingskrise, und das sind alles Punkte, bei denen sich die Europäer ganz gerne darum streiten, wer nun was tun soll oder will, na, oder eben nicht will. Michael Stempfle berichtet uns, ob das im Beisein von Barack Obama heute auch so war oder ganz anders.
Der große Vogel des US-Präsidenten, die Air Force One, vor dem Abflug. Und ein kleiner Vogel, der am Himmel von Hannover aufgeregt flattert. Ein paar Stunden zuvor mag Obama noch gedacht haben, würden die Europäer doch endlich Flügge werden. Also verwandelt er diese Halle auf dem Messegelände in ein warmes Nest für die Europäer. Vielleicht brauchen Sie einen von draußen, der nicht Europäer ist, der Sie daran erinnert, was Sie erreicht haben. Obama lässt vergessen, wie isoliert Merkel in Europa in der Flüchtlingsfrage ist. Stattdessen erinnert er an das, was die Europäer selbst schon fast vergessen hatten, die großen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte. Diese Leistung, die Sie erbracht haben, über 500 Millionen Menschen, die 24 Sprachen sprechen, in 28 Ländern, 19 mit einer gemeinsamen Währung, in einer Europäischen Union. Das ist eine der größten politischen und wirtschaftlichen Leistungen der modernen Zeit. Und dann, als wollte er die Europäer aus dem Nest schubsen, die zentrale Botschaft: Engagiert euch mehr bei den Konflikten dieser Welt. Wir brauchen ein starkes Europa, damit es seinen Teil der Last trägt, um unsere gemeinsame Sicherheit sicherzustellen. Ihr traut er am meisten zu, seiner Freundin Angela. Also gönnt er ihr, dass sie den Minigipfel ausrichtet und nicht etwa dem britischen Premier Cameron. Der hat ganz andere Sorgen, will den Brexit verhindern. Auch nicht Frankreichs Präsident Hollande. Der muss erst mal zusehen, dass er in einem Jahr wiedergewählt wird. Und auch nicht dem italienischen Regierungschef Renzi. Merkel, so offenbar Obamas Hoffnung, soll die anderen unter ihre Fittiche nehmen.
Das Gespräch hat gezeigt, dass wir alle gemeinsam willens sind, uns eng abzustimmen bei den großen politischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen, ganz in dem Geist, dass wir gemeinsam sehr viel stärker sind, als wenn wir alle alleine agieren.
Beschlüsse gibt es nicht, nur Absprachen. Etwa, dass die USA und Europa mehr Stabilität für Libyen erreichen wollen. Doch wie das gelingen soll, bleibt offen. Obama hat den Europäern Mut zugesprochen und er hat sie ermahnt, selbstbewusster zu werden, sich zu engagieren. Und dann macht sich der große Vogel wieder auf zum Rückflug in die Heimat USA.
So, und den Besuch von Obama hat unsere Washington-Korrespondentin Ina Ruck begleitet. Ina, Obama hat an die Einigkeit der Europäer appelliert, haben wir gerade noch mal gesehen. Aber wie ernst muss man das denn nehmen? Denn in den letzten 8 Jahren hat er sich ja offen gestanden nicht allzu viel um Europa gekümmert.
Das war eine Rede, wie man sie, glaube ich, ganz gerne von einem europäischen Staatschef auch gehört hätte. Eine Rede, die passt hier in der Krise Europas. Und sie war, glaube ich, sehr, sehr ernst gemeint von Obama. Tatsächlich haben die Amerikaner erst mit Verzögerung wahrgenommen, die Tragweite der Probleme, die Europa im Moment hat. Was es bedeutet, so viele Flüchtlinge aufzunehmen. Was auch der Rechtspopulismus, der ansteigende hier für Europa bedeutet. Und die Reise, die Obama da nun jetzt gemacht hat, soll den Europäer den Rücken stärken, soll Cameron dabei helfen, den drohenden Brexit abzuwenden und soll der deutschen Kanzlerin den Rücken stärken in ihrer Flüchtlingspolitik.
Ina, Obamas Amtszeit ist ja nun bald zu Ende, knapp 9 Monate sind das, glaube ich, noch. Und was für eine Bedeutung hat denn dann angesichts dessen dieser Besuch überhaupt noch?
Von lame duck, trotz der 9 Monate, lässt sich Obama im Moment noch gar nichts anmerken. Im Gegenteil, er hat ja noch sehr viel auf die Gleise gesetzt in diesen letzten Zügen seiner Amtszeit. Er hat die Annäherung mit Kuba noch mal eben gemacht. Er hat Klimapolitik für sein Land zum wichtigen Ziel gemacht, wie Amerikaner zum Vorreiter in Klimapolitik. Also von lame duck ist nicht viel zu spüren. Und ich glaube, dass so ein Appell wie der, den wir heute gehört haben, auch so ein Lob wie das, was wir heute für die Bundeskanzlerin gehört haben, sie stehe auf der richtigen Seite der Geschichte, dass das eine Amtszeit Obamas überstrahlen wird. Denn Obama ist tatsächlich, das denke ich, eine Figur, die in die Geschichte eingehen wird.
Vielen Dank, Ina, für diese Einschätzungen aus Hannover. Obamas Besuch in Deutschland kommentiert jetzt Andreas Zicherwitz vom Norddeutschen Rundfunk.
Abschiedsbesuche können quälend verlaufen. Nicht so der von Barack Obama in Hannover, das sich fein gemacht hatte. Messe, TTIP, Minigipfel, alles nur Beiwerk für 2 Inszenierungen. Eine Rede, sie und er. Obama lobte die Kanzlerin, dass es ihr fast peinlich war. Dass Angela Merkel mit ihrer mutigen Haltung in der Flüchtlingsfrage auf der richtigen Seite der Geschichte stehe, ist ein Ritterschlag in einer moralischen Kategorie, deren Referenzgröße Obama selbst ist. Die Kanzlerin, ihre Beharrlichkeit, ihr Standing in Europa haben ihm Respekt abgenötigt. Das haben nicht viele geschafft. Und doch wurde heute deutlich, worin sich beide unterscheiden. Sie hat die Raute, er hat die Worte. Mit welchen Emotionen und welchem Pathos Obama heute über Europa sprach, das hat man von der Kanzlerin noch nie gehört. gegen Zukunftsangst und Verzagtheit, für die Ideale und Werte Europas. Im Mittelpunkt die EU als großartige Friedensleistung. Für viele, zu viele finde ich, ist dieser Frieden zu selbstverständlich geworden. Obama hat recht, dass Deutschland mehr tun kann gegen aufkommenden Nationalismus, um anderen Grenzen aufzuzeigen und gegen den Terror. Diese Rede bleibt. Strategien waren dagegen nie seine Stärke. Dabei wäre eine zum Umgang mit Russland bitter nötig. Aber das überlässt Obama auch zukünftig der Kanzlerin, Raute statt Worte. Am Ende ist beides nötig, um die Welt in Balance zu halten. Und deshalb kann man Obama schon jetzt vermissen.
Andreas Zichowitz kommentierte. Gut 6 Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist Ministerpräsident Hasselhoff heute im Amt bestätigt worden. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Jens Rieber.
Der CDU-Politiker benötigte allerdings 2 Anläufe. Im ersten Wahlgang hatten ihm noch mehrere Abgeordnete aus den eigenen Reihen die Gefolgschaft verweigert. Hasselhoff führt ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen an. Es ist die bundesweit erste Koalition dieser Art.
Die Erleichterung war der Fraktion anzusehen. Rainer Hasselhoff, erster Ministerpräsident einer sogenannten Kenia-Koalition, bleibt in sich gekehrt. Beim ersten Wahlgang hatten ihm 3 Stimmen gefehlt. Erst im 2. Anlauf wurde er gewählt. Hasselhoff versicherte, er wolle eine Politik machen für alle Bürgerinnen und Bürger.
Polarisierung vermeiden heißt für mich ganz klar, dass wir das, und das sage ich jetzt mal auch als CDU-Politiker, was wir rechts von uns sehen, nicht auf Dauer tolerieren können und wollen.
Rechts von der CDU steht in Sachsen-Anhalt die AfD. Als zweitstärkste Kraft im Landtag führt sie die Opposition an.
Für uns ist das eine Koalition des politischen Grauens, ja, weil die CDU hier mit den beiden Wahlverlierern paktiert und damit nicht den Wählerauftrag umsetzt.
Den Koalitionsvertrag umzusetzen, könnte schwer werden für CDU, SPD und Grüne. Denn die Koalition hat nur eine knappe Mehrheit von 2 Stimmen.
Der Deutsche Bank-Prozess vor dem Landgericht München ist mit Freisprüchen für alle 5 Angeklagten zu Ende gegangen. Die Betrugsvorwürfe gegen den Co-Vorsitzenden der Bank Fitschen sowie 4 weitere frühere Top-Manager hätten sich nicht bestätigt, so der Richter. Die Manager waren wegen versuchten Prozessbetrugs im Verfahren gegen das Medienunternehmen Kirch angeklagt. Die Lufthansa hat wegen des Verdi-Warnstreiks am Mittwoch massive Flugausfälle an 6 deutschen Flughäfen angekündigt. Wie das Unternehmen mitteilte, werden alle Interkontinentalflüge von und nach München gestrichen. Auch innerdeutsche und europäische Strecken wurden bestreikt. Nicht betroffen sei der größte Teil der internationalen Flüge von und nach Frankfurt. Verdi fordert unter anderem 6% mehr Gehalt für die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich leicht eingetrübt. Das geht aus dem aktuellen IFO-Geschäftsklima-Index hervor. Einzelheiten dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Die allmonatliche Umfrage unter Unternehmerinnen und Unternehmern ist geblieben. Der Chef aber ist neu. Seit dieser Umfrage zeichnet Professor Clemens Fuest, verantwortlich für den IFO-Geschäftsklima-Index, den wichtigsten Gradmesser der deutschen Wirtschaft. Und die Stimmung unter den Unternehmenslenkern passt sich dem Wetter im April an. Wenig begeistert bewerten die Befragten die Lage. Zwar nur etwas trüber als im vergangenen Monat, aber die Ökonomen hatten einen Anstieg der Laune erwartet. Die Lage ist mau und der Aufschwung ist frühjahrsmüde. Aber für die kommenden 6 Monate scheint nach Ansicht der Manager und Chefs Sonne am Horizont zu sein. Die Zukunft im Blick und die auch noch rosig, das klingt gut. Aber um die Zukunft auch so zu gestalten, das wird sicher ein ordentliches Stück Arbeit. Die deutschen Autohersteller, zuletzt wegen neuerlicher Fragen bei der Abgasproblematik gebeutelt, schauen gebannt nach China und versuchen auf der wichtigsten Messe in Asien, der Auto-China, zu punkten.
Die Börsendaten: In Frankfurt schloss der deutsche Aktienindex im Minus bei 10.294 Punkten. An der New Yorker Wall Street ging der Dow Jones Index ebenfalls mit Verlusten bei 17.977 Punkten aus dem Handel.
Als im vergangenen September der Skandal um manipulierte Abgaswerte in VW-Dieselfahrzeugen hochkochte, versprach Martin Winterkorn, den Konzern auf den Prüfstand zu stellen und umfassend aufzuklären. Er selbst jedenfalls, so hat er gesagt, sei sich keines Fehlverhaltens bewusst. Und das ist der VW-Chef, von dem es im Betrieb immer heiß und hieß, der kennt nun wirklich jede Schraube. Zurückgetreten ist Winterkorn trotzdem. Lange war nun nicht klar, wer die kriminellen Manipulationen anordnete, wer im Unternehmen wann was darüber wusste und natürlich, welche Rolle der Chef dabei tatsächlich spielte. Recherchen von NDR und WDR bringen nun Licht ins Dunkel. Svea Eckert und Christine Adelhardt.
Wolfsburg. Vor 10 Jahren sollen sich hier die Top-Manager aus der VW-Motorentechnik getroffen haben. So schildern es Zeugen in VW-internen Befragungen. Die Geburtsstunde für die Abgasmanipulation. Es heißt, sie hätten die strengen Abgasnormen in den USA diskutiert. Der damals neu entwickelte Dieselmotor kann sie nicht einhalten, ist zu dreckig. Sie beschließen die Betrugssoftware, berichten Personen, die mit dem Stand der internen VW-Ermittlungen vertraut sind. Sie seien verzweifelt gewesen. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Gegen 17 Beschuldigte.
Also wir haben diverse Zeugenvernehmungen im deutlich zweistelligen Bereich vorgenommen. Wir haben inzwischen auch Beschuldigte vernommen, die auch Aussagen gemacht haben.
Der damalige Chef der Motorenentwicklung, Rudolf Krebs, soll bei der Sitzung 2006 dabei gewesen sein. Zeugen berichten, er habe gesagt, wir machen das, aber wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Auf Anfrage antwortet er nicht. Es sind viele hochrangige Mitarbeiter, die das Geheimnis hüten. Einige Top-Manager, hochbezahlt. Nahezu alle Führungskräfte, die an dem Projekt sauberer Diesel beteiligt waren, gelten heute als belastet. Nur, dass ihr Wissen den Vorstand erreicht, dafür gibt es bislang keine Beweise.
Das sind natürlich keine Mitarbeiter, die die Fahrzeuge fabriziert haben. Das ist klar. Es sind Beschuldigte, die im Bereich der entsprechenden Fachabteilungen zu suchen sind.
Warum kommt der Betrug mit den manipulierten Motorsteuerungen nicht früher ans Licht? Warum durchbricht niemand das Schweigen?
Wenn erst mal 1 Million Motoren im Feld sind, was wollen Sie denn machen? Wenn Sie dann damit an die Öffentlichkeit gehen, ist ja der Skandal perfekt. Also da liegt es dann aus der Sicht der Beteiligten auch nahe, zu sagen, ich halte die Klappe und warte drauf, dass es einfach gut geht.
Am Anfang stand ein Betrug. Dann die Hoffnung darauf, dass sie niemand enttarnt. Jetzt geht es für Volkswagen um Milliarden.
Ja, und eine Dokumentation über den VW-Abgasskandal mit dem Titel VW der Milliardenbetrug sehen Sie direkt nach diesen Tagesthemen. Vor rund 45 Millionen Jahren entstand das mächtige Himalaya-Gebirge, die Heimat von Schnee, Eis und Kälte, wie es übersetzt heißt. Die mächtige Bergwelt ist kaum besiedelt, aber sie ist ein beliebtes Reiseziel für Trekkingtouristen und auch für Bergsteiger. Und hier haben vor genau 1 Jahr Naturgewalten ihre ganze zerstörerische Kraft entwickelt. In der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu ist es 11.56 Uhr, als die Erde bebt. Häuser stürzen ein, Menschen laufen in Panik auf die Straße. Eine Überwachungskamera hat all diese Bilder eingefangen. Und Nepal gedachte nun der fast 9000 Menschen, die bei dieser Katastrophe ihr Leben ließen. Gabo Hallas über den mühsamen Wiederaufbau in einem Land in Schutt und Trümmern.
Sie wirken wie aus einer anderen Welt. Die Regierung schickt sie. Ingenieure, die sich ein Bild machen sollen. Sie begutachten Schäden. Wer braucht Geld, um ein neues Haus zu bauen? Diese Frage wird geklärt. Nur eben erst 1 Jahr nach dem Beben. Das ist den Ingenieuren selbst unangenehm. Wenn ich sehe, wie diese Menschen leben, fühle ich mich schlecht, aber auch hilflos. Was kann ich denn tun? Die Regierung ist nicht stabil, nicht effektiv. Ich bin wirklich unzufrieden mit denen. Das Haus gehört einem einfachen Bauern. Die Familie versorgt sich meist selbst. Wenn die Ernte gut ist, können sie ein wenig davon verkaufen. Das Haus hat Risse und steht schief. Zum Wohnen wäre es zu gefährlich. Deswegen lagern sie hier nur noch die Vorräte. Beklagen würde sich der Bauer nie, aber seine Augen verraten mehr.
Ich bin froh, dass die Leute jetzt hier sind. Vielleicht kann ich ja bald doch ein neues Haus bauen. Da kann ich dann zusammen mit meinen Kindern wohnen. Wir schlafen ja draußen, da ist es kalt und ich habe Husten. Fast alle Häuser stürzten hier zusammen. Das Dorf ist nicht unerreichbar. Es liegt keine 2 Autostunden von Kathmandu entfernt. Trotzdem haben die Leute gewartet und gewartet. Bislang gab es nur etwa 200 Euro Hilfen pro Familie. Hunderte Ingenieure ziehen im Moment durch das Land, teilweise frisch von der Uni, mit modernster Technik. Haben Sie einen Computer, einen Kühlschrank? Komische Fragen, so arm wie die Leute sind. Aber die Männer halten sich hier strikt an die Vorschriften. Die Regierung wird entscheiden, ob sie jetzt Geld bekommen. Ich denke, sie sollten was bekommen für ein neues Haus. Die internationale Gemeinschaft stellte fast 4 Milliarden Euro bereit. Teilweise wurde das Geld schon an die Regierung in Kathmandu überwiesen, aber es erreicht die Menschen nicht. Die Politiker stritten lieber über eine neue Verfassung, als den Menschen zu helfen. Erst seit Januar gibt es eine Behörde, die den Aufbau koordinieren soll. Wir haben der Regierung klar gesagt, ihr könnt nicht mehr so weitermachen. Ihr müsst jetzt mit Vorschlägen kommen. Das Geld wurde großzügig bereitgestellt aus dem Ausland, aus dem Inland. Die Regierung muss jetzt erklären, wie sie das in Projekte bringen will. 2000 Euro könnte es pro Familie geben. Das reicht nicht für ein Haus, helfen würde es trotzdem auch hier. Ein anderes Dorf, wo die Ingenieure schon waren, vor einem Monat. Und dann passierte nichts. Keine Ahnung, wann sie uns das Geld zahlen. Es verzögert sich. Wie lange sollen wir noch warten? Wir müssen doch überleben. Und deswegen bauen sie sich nun selbst ein neues Dorf mit dem, was sie im Wald gefunden haben. Die Nachbarn helfen, alle packen mit an. Auf die Regierung hoffen sie nicht mehr.
Eine internationale Kommission hat in Zusammenhang mit dem Verschwinden von 43 Studenten schwere Vorwürfe gegen Mexiko erhoben. Nochmal Nachrichten jetzt mit Jens Riva.
Regierung und Behörden hätten die Aufklärung behindert, heißt es im Abschlussbericht. Angehörige hatten die unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben. Sie bezweifeln die offizielle Version, nach der die Studenten von Drogenbanden ermordet wurden. Die jungen Männer waren vor 1,5 Jahren auf dem Weg zu einer Demonstration verschwunden. Die Kommission setzte sich aus Ermittlern aus Kolumbien, Chile, Guatemala und Spanien zusammen. In Serbien hat Ministerpräsident Vucic die Parlamentswahl klar gewonnen. Auf seine Fortschrittspartei entfielen gut 48% der Stimmen. Vucic wertete das Ergebnis als Votum für die Demokratie in Serbien und für seinen proeuropäischen Kurs. Er hatte die Wahl vorgezogen mit dem Ziel, sich ein Mandat für einschneidende Reformen zu verschaffen. Sie gelten als Bedingung für eine weitere Annäherung an die EU. Gut einen Monat nach den Terroranschlägen in Brüssel ist die U-Bahn-Station Malbeek wieder geöffnet worden. Die Station im Europaviertel war am 22. März neben dem Flughafen einer der beiden Anschlagsorte. Ein Attentäter hatte in einem U-Bahn-Waggon einen Sprengsatz gezündet und 16 Menschen mit in den Tod gerissen. Auf einer Gedenktafel in der Metrostation können Fahrgäste ihre Gedanken und Botschaften hinterlassen. Der regierungskritische türkische Journalist und Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet Can Dündar ist zu einer Geldstrafe von umgerechnet etwa 9.000 Euro verurteilt worden. Ihm wird vorgeworfen, Präsident Erdogan, dessen Sohn und mehrere Minister in seinen Kolumnen beleidigt zu haben. Darin hatte Dündar einen Korruptionsskandal aus dem Jahr 2013 thematisiert. Er muss sich außerdem gemeinsam mit einem Kollegen in einem weiteren Prozess wegen angeblicher Spionage verantworten. Soweit der Nachrichtenüberblick. Und wir bleiben beim Thema Türkei und Meinungsfreiheit.
Ja, Jens, vielen Dank. 101 Jahre ist es nun her, dass in Armenien Familien von den Herrschern des Osmanischen Reiches auf den Todesmarsch in die Wüste geschickt wurden. Hunderttausende fielen diesem bis dahin beispiellosen Verbrechen zum Opfer, einem Völkermord. Darin sind sich die meisten Historiker einig. Wer es aber in der Türkei wagt, dies so zu nennen, der handelt sich ziemlich viel Ärger ein. Denn Kritik am türkischen Staat ist unerwünscht. Im Großen wie im Kleinen. Und so trifft es nun die Dresdner Symphoniker ausgerechnet. Die Türkei macht Druck, und zwar gegen ein Konzertprojekt zum Gedenken an den Genozid. Danko Handrik über neue Missklänge im deutsch-türkischen Verhältnis.
Es ist noch still am Festspielhaus Hellerau. Nur an der Bühne wird für das Konzert am Samstag noch geschraubt. Was für Wirbel sorgt, ist das Werk, das hier zur Aufführung kommen soll. Es geht um dieses Stück. Massaker, hört ihr Massaker, so lautet der Titel. Ein Teil des Projektes mit dem Namen Arret, hier bei der Aufführung im November in Berlin. Auf Armenisch heißt Arret Katastrophe. Es wird vom Genozid gesprochen. Gegen diesen Begriff geht die Türkei ganz offiziell vor. So waren die Klänge der Dresdner Sinfoniker Thema in Brüssel. Die EU-Kommission bestätigt eine Anfrage der türkischen EU-Vertretung zur Projektbeschreibung auf den Internetseiten der Kommission.
Es ging darum, dass die Beschreibung des Projektes auf der Webseite bei der Europäischen Kommission der türkischen Seite wohl nicht gepasst hat. Wobei man eben auch sagen muss, die türkische Seite fördert diese Kulturprojekte mit, da sie eben auch Geld einzahlt.
Mit 200.000 Euro fördert die EU das Projekt. Daran solle sich nichts ändern, so die Kommission. Und auch die Projektbeschreibung bleibt unverändert. Wir haben dem türkischen Botschafter unsere Position schriftlich mitgeteilt. Die Kommission kann sich nicht einmischen auf künstlerische Inhalte und auch nicht auf die Darstellung der Internetinhalte, die im Rahmen der künstlerischen Freiheit publiziert werden. Doch allein in der Anfrage der Türkei sehen Kulturschaffende eine klare Botschaft. Die Türkei wolle Druck ausüben, auch auf die Kunst. Und hier müsse die Politik klare Grenzen setzen.
Also es ist schlimm genug, dass Herr Erdogan in der Türkei Kritiker mundtot macht, dass sie ihren Job verlieren oder eingesperrt werden. Und es ist schlimm genug, dass wir da kaum was dazu sagen als Bundesrepublik Deutschland, als Europäische Union. Aber wenn jetzt der nächste Schritt kommt, dass die Türkei auch noch versucht, das in Europa durchzusetzen, dann ist eindeutig eine Grenze erreicht und überschritten.
Mit dem Projekt wollen die Sinfoniker nicht provozieren, sagen sie, sondern versöhnen. Doch für Vertreter der türkischen Gemeinde spaltet das Projekt. Und so werben sie um Verständnis für die türkische Position.
Natürlich sollten Künstlerinnen und Künstler Meinungsfreiheit haben, genießen, ohne Wenn und Aber. Auf der anderen Seite sollte man auch noch mal die Befindlichkeiten sich genauer durch den Kopf gehen lassen. Das heißt, was macht man eigentlich mit einer Art Kunst kaputt?
Doch gerade eines wolle die Kunst, antworten darauf die Sinfoniker. Sie wollen und müssen unbequeme Wahrheiten ansprechen, damit es zu einem Dialog komme.
So, uns bleibt noch der Blick aufs Wetter, Claudia. Wir fragen uns natürlich, wann kommt denn dieser Frühling wieder?
Nein, Thomas, so richtig frühlingshaft ist es ja eigentlich im Moment, denn wir haben es mit klassischem Aprilwetter zu tun. Aber es ist selbst für diesen Monat etwas kalt im Moment. Schauer, Graupelschauer, Schneeschauer und das bei Temperaturen von 6, 7 Grad, das ist wirklich nicht schön. Wird aber erstmal so bleiben, das heißt, ich kann keine große Hoffnung machen, dass das jetzt in 2, 3 Tagen vorbei ist. Aber Sie sehen es hier an den Höchsttemperaturen für Berlin. Es bleibt jetzt erst einmal recht kalt, wird dann aber so ab dem 28., 29. April deutlich bergauf gehen. Und wahrscheinlich haben wir dann wirklich so gerade zum Übergang in den Monat Mai mal etwas höhere Temperaturen. Aber auch das wird wahrscheinlich nicht lange halten. Jetzt hier mal dazu geblendet, die Temperaturen, die jetzt normal wären, das sind gerade mal Werte zwischen, naja, so 14, 15 Grad, also doch schon deutlich mehr, als es jetzt im Moment sind. Und auch diese 10 Grad werden ja nur erreicht, wenn es mal trocken ist und die Sonne scheint. In den nächsten Stunden aber haben wir es eher mit kräftigeren Schauern, zum Teil auch Wintergewittern zu tun, mit Graupel, mit Schnee in den höheren Lagen. Da kann es richtig kräftig schneien und auch wieder glatt werden. Hier sieht man wunderbar, wie sich das Ganze gegen den Uhrzeigersinn eindreht und wieder auch immer wieder feuchte Luft nachkommt. Das, was im Moment zu uns kommt, das ist wirklich die kältestmögliche Luft, die es im Moment in der nördlichen Hemisphäre gibt. Und dementsprechend frisch ist es dann nicht nur in den frühen Morgenstunden, sondern auch in den Schauern. Jetzt in der Nacht haben wir es mit einer Front zu tun. Die reicht von Schleswig-Holstein runter bis in den Norden Baden-Württembergs. Da schneit es zum Teil kräftig, vor allem in den höheren Lagen. Dahinter folgen Graupelschauer,
Schneeregen, Schauer mit Glättegefahr. Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte zwischen 4 und minus 1 Grad. Nur im äußersten Südwesten ist es wärmer mit 5 bis 7 Grad. Morgen Vormittag zum Teil immer noch kräftiger Schnee und Schneeregen. Das gilt für den Osten. Und dann weiter rüber bis in die Mitte Baden-Württembergs. Dahinter Schauer, Graupelschauer und Gewitter. Gilt auch für den Nachmittag. Zwischendrin gibt es dann trockene Abschnitte mit etwas Sonnenschein. Die Temperaturen dort, wo die Front liegt, das wird am Nachmittag im Süden sein, 5 bis 7 Grad. In den trockenen Abschnitten sonst 8 bis 11 Grad. Der Wind ist überall spürbar, kommt aus westlichen Richtungen in Mittelwindstärke 4 bis 5. Die nächsten Tage immer mal wieder Schneeregen, Graupelschauer. Es ist relativ kalt und kann auch glatt werden auf den Straßen. In so einem Schauer gerade mal 0 Grad. Und wie gesagt, wahrscheinlich auch erst in 4 Tagen wirklich Wetterbesserung im deutlichen Sinne.
Ja, und bis dahin war auf deinen Karten zumindest noch ziemlich viel Schneeregen und Graupelschauer zu sehen.
Ja.
Das muss dann mal irgendwie weg. Claudia, vielen herzlichen Dank. Das war's von uns, meine Damen und Herren. Im Anschluss sehen Sie die bereits angesprochene Dokumentation VW, der Milliardenbetrug, Anatomie eines Desasters, die ich Ihnen wirklich sehr empfehle. Anschließend in der Reihe die Story im Ersten, den Film AfD und jetzt. Und gegen 0.30 Uhr meldet sich dann Thorsten Schröder mit dem Nachtmagazin. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie also gut durch diese Nacht.